Ich weiß auch nicht warum. Also ich halte eigentlich lieber so Predigten, wo hinterher alle sagen, ach, heute war wieder schön. Und ich habe letzten Sonntag in Ulm schon eine Predigt gehalten, die ja auch ein bisschen ähnlich ist zu der heute. Und habe auch für hier eine Predigt, die vielleicht schon für manchen ein bisschen zu knabbern ist, zu beißen ist. Und trotzdem habe ich so einen Eindruck, dass es dran ist, auch für uns dran ist. Alex, hast du die Flyer noch? Wir haben etwas, was auf uns zukommt, nicht nur das Brunnenfest. Und auch nicht nur die Hochzeit von der Julia, sondern es ist wieder Pro Christ. Und vielleicht erkennt ihr Pro Christ nicht mehr wieder. Das wird auch so sein. Also als ich das Konzept zum ersten Mal gehört habe, da habe ich mir gedacht, was soll das? Und wir haben uns dann im Leitungskreis getroffen. Wir machen ja seit 2000, habe ich bei mir jedenfalls auf dem Rechner Dateien, die was mit Pro Christ in Laubheim zu tun haben, waren eigentlich jedes Mal mit am Start, wenn Pro Christ war. Und haben uns überlegt, das ist so ein anderes, so ein neues Konzept. Das Logo ist anders, die Werbelinie ist ganz anders. Und es ist ohne Ulrich Parzani. Und dann haben wir gesagt, also Pro Christ ohne Ulrich Parzani, das ist so ähnlich wie, keine Ahnung, Ranger ohne Julia und Marco. Nee. Also das ist einfach, ja. Und wir haben uns dazu entschlossen, nee, wir machen trotzdem mit. Es wird lokal laufen. Also es gibt keine Satellitenübertragung. Wir haben technisch keine größeren Herausforderungen. Wir haben einen Redner, der bei uns vor Ort sein wird. Das ist der Ralf Steinhardt, die Jugend, oder ein Teil der Jugend jedenfalls, kennt den schon. Wie lange ist es her, dass er da war, Daniel? Daniel ist im Babyraum. 4 Jahre, sehr gut. Ich wollte nur gucken, ob er auch wirklich zuhört da hinten drin. Also vor 4 Jahren war der Ralf Steinhardt da. Und es gab so eine Liste von ungefähr 150 Rednern. Und die man kannte, die waren natürlich schon ganz früh weg. Und da haben wir den Ralf Steinhardt auf der Liste entdeckt, da haben wir uns gedacht, den kennen wir und von dem waren wir überzeugt. Der hat hier einen guten Dienst getan und jetzt hat er noch 4 Jahre mehr Segen Gottes intus und deswegen haben wir gesagt, den buchen wir. Und der kommt nächstes Wochenende hierher. Es wird ein Vorbereitungswochenende geben. Das steht dann auf der Rückseite drauf. Ihr könnt die Flyer nachher alle mitnehmen. Ich habe ungefähr 50 Stück gemacht, haben wir gedacht, je nachdem, wenn nicht jedes Ehepaar 2 mitnimmt, dann wird es gut reichen. Und im Gegensatz zu dem, was im Gemeindebrief steht, haben sich die Zeiten ein bisschen geändert. Also offiziell gilt jetzt das hier. Wir werden am Freitag beginnen mit einem Gottesdienst um 20 Uhr hier. Das wird der erste Teil, so ein Motivationsseminar sein. Es geht um Evangelisation. Warum überhaupt Evangelisation? Und was hindert uns daran, evangelistisch aktiv zu werden? Und dann wird es am Samstagmorgen wird's Fortsetzung geben und Samstagmorgen wird 10 bis 11.30 Uhr sein. Dann haben wir eine kurze Mittagspause, dann wird sich das Vorbereitungsteam treffen mit ihm zusammen und abends wird er in der Jugend sein. Ich gehe mal davon aus, dass es ein relativ normaler Jugendabend wird, aber wer nicht genug hat von Ralf Steinhardt, weiß nicht, schmeißt der Leute über 40 dann raus, oder dürfen die auch kommen? Okay. Und dann ist er am Sonntag nochmal da. Also, er wird einfach einen Jugendgottesdienst halten. Und am Sonntag gibt es den Abschlussgottesdienst. Aber ich würde es einfach jedem von uns sehr ins Herz legen, Freitagabend und Samstagmorgen da zu sein. Und ja, ich möchte heute Morgen so uns ein bisschen auch motivieren, einstimmen darauf. Und mich hat es ja gewundert, dass der Alex nicht das ganze Ranger-Motto gesagt hat gerade eben noch. Der dritte Punkt hat mir noch gefehlt, weil darum geht's ein bisschen in dem, was ich sagen möchte. Kinder zu Jesus führen, Kinder bei Jesus halten und Kinder dienstbereit machen. So, und heute Morgen, das ist vielleicht jetzt vom Thema her noch nicht hundertprozentig zu sehen, aber gleich selber hoffentlich was. Habt ihr schon? Oder schaltet ihr noch um. Gut. Das Thema heißt, wozu in aller Welt bin ich hier? Genau. Vielleicht können wir das Licht ein bisschen dunkler machen, dann sieht man da auch was. Ich stehe euch jetzt voll im Bild, aber ich werde mich nachher noch ein bisschen bewegen und ihr werdet hoffentlich auch genug sehen. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, warum wir eigentlich auf dieser Welt sind. Oder also wozu wir auf dieser Welt sind. Man kann ja beides sich fragen. Es ist ein bisschen unterschiedlich, warum und wozu. Aber es geht um einen Zweck. Es geht um was mache ich ja eigentlich? Warum bin ich eigentlich da? Oder wozu bin ich da? Und wir haben ein Projekt gerade laufen, ein Joint Venture sozusagen von der Laubheimer und der Ulmer Gemeinde. Es gibt ein sehr gutes Kindergottesdienstmaterial, was wir in beiden Gemeinden verwendet haben von der Kinderevangelisationsbewegung. Und da waren zwei Bücher, die wir schon haben, und drei Bücher hat man immer angekündigt, aber die gibt's noch nicht auf Deutsch. Jetzt haben wir die auf Englisch übersetzt und da sind wir gerade so in den letzten Zügen, dass das Material fertiggestellt wird. Und da gibt's unter anderem auch eine solche Lektion, wo die Kinder sich fragen sollen, wozu bin ich eigentlich da? Und das Thema, was ich da so nochmal gelesen habe und das, was mich so selber so die letzten Wochen beschäftigt, das ist jetzt so ein bisschen gemündet in dem, was ich euch heute Morgen weitergeben möchte. Ich möchte mal anfangen mit einer Bibelstelle, die auch in diesem Kinderkurs vorkommt, Prediger. Ich habe normalerweise nicht so oft Bibelstellen aus dem Prediger. Ich nehme das Mikrofon jetzt mal weg hier, dass ich mich ein bisschen bewegen kann und nicht immer an der gleichen Stelle im Bild stehe. Das Buch Prediger, mit dem habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, vielleicht geht es manchen ähnlich. Das ist irgendwie alles so negativ. So, die vielleicht bekanntesten Stellen, die gehen so in diesem Stil hier. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand, ja alles ist völlig sinnlos. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Und es geht im Prinzip das ganze erste Kapitel durch und kommt immer wieder. Alles ist eitel, wie es Luther übersetzt. Alles ist Haschen nach Wind. Alles umsonst. Vollkommen egal, was du machst. Am Ende bleibt nichts übrig. Das ist richtig traurig. Und wenn du das so anguckst, dann denkst du, wer hat sich das ausgedacht? Und dann kommen wir natürlich drauf, wer sich das ausgedacht hat. Und deswegen gehen wir mal zurück an den Anfang. Wo Gott den Menschen gemacht hat, und ich hoffe, das ist jetzt nichts Neues für dich, aber das ist der Plan, den Gott mit uns hat. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. So, der Mensch ist gemacht als das Abbild Gottes. Oder manche Übersetzungen sagen auch ein Gegenüber Gottes. Das sind so die beiden Sachen, die da drin stehen. So, wir sind Abbild Gottes, wir sind Gegenüber Gottes. Und das ist das, was Gott mit uns vorhat. Das ist das, was Gott von uns möchte. Das ist das, wozu Gott uns in diese Welt gesetzt hat. Nämlich, dass wir ihn widerspiegeln und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich denke, ich sage euch auch nichts Besonderes, wenn ich Hinweise darauf, dass es nicht gut gegangen ist. Es in 1. Mose 3 finden wir die Geschichte, wo Adam und Eva auf die falsche Person, auf das falsche Wesen hören und wo die Sünde in die Welt kommt. Und ich möchte jetzt nicht 1. Mose 3 lesen, sondern das, was Römer, also Paulus dazu schreibt, Römer 3, Vers 22 und 23, es gibt keinen Unterschied, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, das, was Gott eigentlich wollte, nämlich, dass wir sein Abbild sein sollen, dass wir seine Herrlichkeit tragen sollen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben sollen, das ist kaputt gegangen. Und in Römer 6, Vers 23 setzt er noch eins drauf und er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. So, das ist was einfach zwischen uns und Gott steht, wo der Plan Gottes scheinbar durchkreuzt worden ist und wo wo das, was Gott eigentlich wollte, nicht mehr aufgeht. So, und jetzt kommt Gottes Antwort. Hat Gott seinen Plan aufgegeben? Natürlich nicht. Gott gibt eine Antwort drauf. Einer der bekanntesten Verse in der ganzen Bibel, vielleicht überhaupt, Johannes 3,16. Jetzt lese ich ihn so vor, wie er da steht. Ich weiß gar nicht, ob ich die normale Übersetzung genommen. Denn Gott hat die Welt, nein, doch nicht, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Ich hoffe, du kannst den Vers auswendig, vielleicht in einer anderen Übersetzung. Das ist so das Zentrum des Evangeliums schlechthin. Gott hat uns gerettet, weil er uns liebt. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, damit wir wieder in Gemeinschaft mit ihm kommen können und damit wir diesen Plan Gottes wieder erfüllen können. Und das finde ich so schön eigentlich, dass Gott jetzt nicht sagt, ja, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, das Weltall ist groß genug, jetzt machen wir halt irgendwo auf einer anderen Welt einen neuen Versuch, eine neue Menschheit und dann gucken wir, ob es da vielleicht besser funktioniert. Sondern Gott sagt, hör mal, ich habe die Menschen gemacht und ich habe einen Plan mit diesen Menschen und ich werde dafür sorgen, dass dieser Plan zur Durchführung kommt. Und deswegen hat Gott seinen Sohn geschickt auf diese Welt, um uns zu retten. Soweit war jetzt noch der Teil zum Wohlfühlen. So, jetzt kommt der Teil, der uns herausfordert. Denn jetzt müssen wir uns ja eigentlich fragen, was unterscheidet uns eigentlich von den anderen Menschen, die auf dieser Welt leben? Was unterscheidet uns von den anderen Menschen, die auf dieser Welt leben? Und damit meine ich nur weniger, ob wir besser sind oder schlechter oder wie auch immer, sondern bezüglich der Liebe Gottes. Liebt Gott uns mehr als alle anderen Menschen? Das heißt, wenn wir verstanden haben, dass Gott uns liebt und dass Gott uns gerettet hat, dann muss uns das ja eigentlich dazu führen, dass wir uns jedenfalls vorstellen könnten, dass Gott auch andere Menschen retten möchte. Oder? Das also ist für mich irgendwie ein ganz sinnvoller Schluss. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, es könnte sein, dass Gott vielleicht noch mehr Leute retten möchte als mich, dann kommst du vielleicht auch an den Punkt, wo du dich fragst, wäre es vielleicht möglich, dass Gott mich dazu gebrauchen möchte? Jetzt lasse ich dir mal ein paar Sekunden, um diese Frage auf dich wirken zu lassen. Und ich hoffe, dass du dich der Logik dieses Gedankens nicht verwehren kannst. So, wenn wir gerettet sind, dann ist es eigentlich logisch, dass Gott uns gebrauchen möchte, um den Rest der Menschen sozusagen mit an Bord zu holen. Es gibt etliche Gemeinden in unserem Land, die nennen sich Arche. Ich habe mir schon manchmal überlegt, ob ich so einen Namen für eine Gemeinde gut finde. Da kann man verschieden drüber denken. Aber eines hat dieses Wort Arche auf jeden Fall. Ich denke, die meisten Menschen wissen irgendwas mit der Sintflut anzufangen und die meisten Menschen wissen, dass Noah diese Arche gebaut hat und dass diese Arche diese Menschen, die drin waren, gerettet hat. Jetzt können wir unser Bibelwissen testen. Wie viele Leute waren drin? 4, 6, 8. Wer bietet mehr? 7, Ham, Jafet und die Ehefrauen, das ist schon mal ganz gut. Noah und seine Frau, die durften auch noch mit, genau. Der hat ja am meisten dafür gearbeitet. Also, 8 Leute waren drin. Und der Rest der Menschen, die waren nicht an Bord. Und das war nicht so glücklich für sie. So, wenn wir jetzt sagen, unsere Gemeinde, nun nicht unsere Gemeinde, aber die Gemeinde Christi, ist eine Arche. Ist der Ort, wo man gerettet werden kann. Und da sind jetzt gut mehr wie 8 Leute drin. Ist ein bisschen schwierig, das jetzt so zu zählen, aber da gibt's viele Leute, die noch nicht in der Arche sind. Und die Tür ist noch offen. Und das Ziel, was Gott jetzt hat, ist, dass möglichst viele Leute da reingehen und dass die Leute, die drin sind, oder ja, dass die nicht bloß sagen, jetzt sind wir auch froh, dass wir gerettet sind. ich weiß jetzt nicht, welchen Film ich da anführen könnte, aber ich denke, du hast genügend Filme gesehen, wo es um so eine Situation geht, wo jemand eigentlich in Sicherheit ist. Titanic zum Beispiel. Ich habe mir gedacht, wie blöd. Jetzt ist alles gut gewesen und jetzt geht die nochmal zurück, weil sie den Kerl so liebt. Es gibt genügend andere Filme, wo Leute eigentlich in Sicherheit waren und nochmal rausgegangen sind und sich in Gefahr gebracht haben. Manche sind dabei umgekommen, bei manchen ist gut gegangen. So, das ist alles Film, aber letztendlich geht's genau um das, dass man nicht sagt, ich bin gerettet und damit ist gut, sondern dass man sagt, jetzt gilt's, jetzt muss ich gucken, dass möglichst viele Leute da noch mit gerettet werden. Ich denke, die nächste Folie überspringe ich. Ich denke, das wird uns der Ralf am nächsten Wochenende sehr deutlich machen. Ich möchte uns kurz das Gleichnis vom verlorenen Schaf nochmal in Erinnerung führen. Ihr könnt es hier lesen, während ich rede, oder vielleicht wisst ihr es auch einfach. Da gibt es einen Schäfer, der hat 100 Schafe und eines dieser Schafe läuft weg. Und dieser Schäfer, der verlässt nun diese 99 Schafe und kümmert sich um dieses eine, um es zurückzubringen. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ob du sagst, boah, das ist aber ein toller Schäfer und dem sind seine Schafe aber wirklich wichtig und der geht diesem einen Schaf nach, oder? Denkt ihr so? Oder braucht ihr jetzt nicht zu melden, aber das ist die eine Möglichkeit, wie man diese Geschichte sehen kann. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass man sich überlegt, Moment mal, ein Schaf macht einen Fehler und 99 müssen leiden, weil der Hirte beschließt, dass dieses eine Schaf wichtiger ist als die 99. Ja, wo kommen wir denn dahin? In unserem Fall ist es eher umgekehrt. Wir haben ein Schaf, was da geblieben ist, und 99, die irgendwo noch rumspringen. Also einfach von der Zahl her. Die Frage ist, was macht der Hirte? Sagt er, na, wenigstens habe ich ein Schaf. Oder sagt dieser Hirte, nee, ich möchte, dass meine Herde größer wird. Ich möchte, dass die anderen 99 noch zur Herde kommen und dass denen nicht irgendwas passiert. Und jetzt stelle ich mir so die Frage, was ist jetzt wichtiger für mich persönlich und für uns als Gemeinde? Kann man die 99 Schafe gegen das eine ausspielen? Muss man sich sagen, ja, sind jetzt die 99 wichtiger, die da sind, oder das eine, was weggelaufen ist? Ist das verlorene Schaf wichtiger als die 99? Oder mal andersrum, ganz hart gefragt, ist es nicht verantwortungslos, die Herde im Stich zu lassen, um dieses eine Schaf zu suchen? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, welche Priorität hat eigentlich unsere Gemeinde? Ist es uns wichtig, dass wir einen schönen Gottesdienst haben, dass wir uns wohlfühlen, dass alles hier so ist, wie wir das gerne wollen? Oder ist es wichtig, dass die 99 Schafe, jetzt sage ich es mal so, die eben noch nicht verstanden haben, dass es da einen guten Hirten gibt, der auf sie aufpassen möchte, der für sie da sein möchte, der sie führen möchte, der sie beschützen möchte, dass diese 99 Schafe uns wichtig sind? Und ich habe mir lange überlegt, ob ich euch dieses Video zeigen möchte. Und ich habe um der Zeit willen eigentlich schon fast beschlossen gehabt, es nicht zu zeigen. Aber ich zeige es euch trotzdem. Aber ich muss vorher was dazu sagen. Also das Lied ist von Keith Green. Ich weiß nicht, wer Keith Green kennt. Die Älteren kennen ihn vielleicht. Keith Green war einer, der hat die Kerze auch von mehreren Seiten angezündet. Und der war sowas von eisenhart in dem, was er gesagt hat. Er hat zum Beispiel, ich finde es ja hochinteressant, dass es heute nicht mehr so ist, aber der hat zum Beispiel damals auf seinen Konzerten gesagt, ich verschenke meine Platten. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht's weiter. Wer mir was dafür geben möchte, darf es gerne tun, aber wer kein Geld hat, kriegt die Platten umsonst. Und er hat seine christlichen Musikerkollegen sehr, sehr scharf angegriffen, weil sie es nicht getan haben. Keith Green hat Traktate geschrieben, die man heute nicht mehr kennt, und das ist auch gut so. Er war extrem scharf, er war extrem hart, aber er hat manchmal Dinge auch auf den Punkt gebracht. Und ihr wisst ja, dass eine der Vorgehensweisen, die uns Paulus ins Stammbuch schreibt, ist, prüft alles und das Gute behaltet. Und so möchte ich euch jetzt bitten, dass ihr mit dem nächsten Video oder mit dem Video, was ich euch jetzt zeige, so umgeht, dass ihr alles prüft und euch mal überlegt, wo Keith Green vielleicht in seiner etwas schroffen Art manche Dinge aber auch wirklich auf den Punkt bringt. Das Lied heißt Asleep in the Light. Das ist eine ganz kurze Textzeile, die da vorkommt. Und wer nicht so gut Englisch kann, braucht keine Angst zu haben. Ich habe das Ganze untertitelt. Die Bilder sind zum Teil ein bisschen kitschig. Ich habe versucht, die Auflösung von dem Video ein bisschen besser zu machen, aber ansonsten habe ich die Bilder eigentlich so gelassen, wie ich sie auf YouTube gefunden habe, soweit es gegangen ist. Und genau, jetzt hoffe ich, dass es mit dem Ton auch klappt. Dann probieren wir das.
See all the people sinking down. Don't you care? Don't you care? Are you gonna let them drown? How can you be so numb not to care if they come? You close your eyes and pretend the job's done. Oh, bless me, Lord. Bless me, Lord. You know, it's all I ever hear. No one aches, no one hurts, no one even sheds one tear. But he cries, he weeps, he bleeds, and he cares for your needs. And you just lay back and keep soaking it in. Just weep, 'cause Jesus came to your door. You've left him out on the streets. Open up, and give yourself away. You see the need, you hear the cries, so how can you delay? God's calling, and you're the one, but like Jonah you're on. He's told you to speak, but you keep holding it in.
Die Welt schläft in der Dunkelheit und die Gemeinde kann nichts dagegen tun, weil sie im Licht schläft. Das ist ein Gedanke, der mich echt gepackt hat. Und ich habe mich gefragt, sind wir eigentlich wach? Bin ich wach? Bin ich jemand, der im Licht schläft, oder bin ich jemand, der was gegen die Dunkelheit tut? Und das, was am Schluss hier noch kurz zu sehen war, wo Jesus sagt, dass wir uns im Prinzip selber aufgeben sollen, da werden wir nachher nochmal ganz kurz drauf kommen. Ich möchte uns, bevor wir dazu nochmal kommen aus dem Matthäusevangelium, noch ein anderes Gleichnis lesen, was ihr vielleicht auch schon kennt, das Gleichnis vom Schatz und der Perle. Ich lese mal ganz kurz vor. Das Reich Gottes ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann auf einem Feld entdeckte und wieder verbarg. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, um den Acker zu kaufen und so den Schatz zu bekommen. Wer in das Reich Gottes will, muss handeln wie ein Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen ist. Er entdeckt eine Perle von unschätzbarem Wert, deshalb verkauft er alles, was er hat, um sie zu besitzen. Und ich weiß nicht, was du für Predigten zu diesen Gleichnissen gehört hast oder was du für Gedanken dazu hast. Es gibt verschiedene Auslegungen. Und manche Auslegungen, die sagen ja, wir sind die Perle. Also das Reich Gottes ist wie diese Perle. Und Jesus hat alles gegeben, um uns zu erlösen. Weiß nicht, ob du das auch so siehst oder so schon gehört hast. Aber eigentlich spricht das Gleichnis vom Gegenteil. Eigentlich ist es genau andersrum. Eigentlich sind nicht wir die Perle. Das Reich Gottes ist der Schatz. Das Reich Gottes ist diese Perle. Und wir sind der Kaufmann, der diese Perle haben will, der diesen Schatz in diesem Acker haben will. Und jetzt ist die Frage, was uns das Reich Gottes wert? Wir selber müssen das Reich Gottes nicht erkaufen. Ich hoffe, dass uns das klar ist. Wir können gar nichts tun. Jesus hat alles getan. Wir müssen nicht gute Werke tun. Wir müssen nicht, wir müssen auch nicht pro Christ machen. Wir müssen unsere Freunde nicht einladen. Wir müssen kein Geld geben. Wir müssen keinen Rosenkranz beten. Keine Ahnung. Wir müssen noch nicht mal hier in die Gemeinde kommen, um gerettet zu werden. Jesus hat alles gemacht für uns. Er hat bezahlt. Wer von euch hatte schon mal Schulden? Braucht ihr jetzt nicht zu melden. Könnt jetzt auch fragen, wer hat gerade eben Schulden? Wer möchte, dass ich sie bezahle? Nein, werde ich jetzt nicht tun. Aber ich denke, ihr könnt euch alle vorstellen, wenn ihr Schulden habt. Unsere Gemeinde zum Beispiel hat Schulden. Und diese Schulden, die hindern uns daran, das ganze Haus zu nutzen, obwohl wir das gut brauchen könnten. Gell? Wir wüssten schon, was wir mit diesen schönen Räumen machen würden. Aber wir haben Schulden. Und wir haben momentan noch jemanden, der uns hilft, diese Schulden zu bezahlen. Das ist unser Mieter unten. Und das ist auch gut so. Und der bezahlt pünktlich und regelmäßig und wir sind echt froh und wir haben ein relativ gutes Verhältnis. Das ist schön. Aber wenn wir diese Schulden nicht hätten, dann wäre es noch einfacher. Jetzt stellt euch vor, da würde jemand kommen und würde sagen, ihr habt einen Scheck über, Helmut, was haben wir noch? 300.000 oder so? Nicht ganz, also. Also er gibt uns einen Scheck über 300.000, weil Gott gibt immer überfließend. Und dann würde ich mich hier hinstellen und würde zu euch sagen, ja, Geschwister, jetzt haben wir diesen Scheck bekommen, aber wisst ihr was, ihr müsst jetzt spenden, ihr müsst ganz viel spenden, um diese Schulden zu bezahlen. Dann würde er sagen, Wolfgang, geht's noch? Die Schulden sind bezahlt, wir haben den Scheck, 300.000 Euro, da gehst du auf die Bank, löst den ein, Schulden weg. Da brauchen wir nichts mehr dazu tun. Wenn jemand zu dir kommt und den Scheck dir gibt über die Schulden, die du momentan hast, dann gehst du hin, hoffentlich löst den Scheck ein und freust dich darüber. Dann machst du dir doch keine Sorgen, wie du die Schulden los wirst. Und so ist es mit unseren Sünden bei Gott. Jesus hat alles bezahlt. Er hat am Kreuz dafür bezahlt. Er ist gestorben. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Und jetzt brauchen wir nichts mehr zu tun. Aber was meint Jesus jetzt damit, wenn er sagt, dass wir alles geben sollen, wie dieser Kaufmann, alles verkaufen sollen, um diese Perle zu bekommen? Und ich glaube, es hat was damit zu tun, was wir vorher besprochen hatten, bevor wir zu diesem Punkt kamen. Warum bist du Christ? Ich frage jetzt bewusst, warum zunächst mal. Warum bist du Christ? Du bist Christ, weil du hoffentlich, weiß ich nicht, oder also die meisten jedenfalls, sind wahrscheinlich Christen, weil sie irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo sie festgestellt haben, entweder sie sind Sünder, sie müssen ihre Sünden irgendwie losbekommen, oder weil sie festgestellt haben, das ist einfach richtig, da gibt's einen Gott und ich möchte was mit dem zu tun haben. Das hatte was mit euch und Gott zu tun. Aber wenn wir die Frage stellen, wozu bin ich Christ? Wozu hat Gott mich eigentlich berufen? Dann kommen wir zu dem Punkt, um den es in diesem Gleichnis geht, nämlich, wozu muss ich alles verkaufen? Matthäus 6,33, das sagt Jesus, ich habe hier mal das ein bisschen umschrieben oder moderner formuliert. Ihr kennt es vielleicht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, also schaut zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles, was ihr zum Leben braucht, gegeben werden. Ich denke, die meisten von uns kennen das. Was ich heute oft höre in Predigten, in Büchern, in manchmal vielleicht auch in der einen oder anderen Bemerkung zwischen den Zeilen, ist irgendwie, schaut zuerst danach, dass ihr gesegnet werdet, dann wird Gottes Reich schon auch nebenbei irgendwie gebaut werden. Oder habt ihr das manchmal auch so das Gefühl? Das Wichtigste ist, dass wir gesegnet werden. Das Wichtigste ist, dass es uns gut geht. Ich weiß ja nicht, ich hoffe, dass unser Büchertisch vielleicht ein bisschen anders bestückt ist. Ich habe jetzt nicht das ganze Sortiment im Kopf, aber wenn ich so manchmal durch das christliche Spektrum gucke, dann geht es immer um, wie wirst du glücklich, wie wirst du reich, wie wirst du gesegnet, was musst du tun, um noch mehr gesegnet zu werden, 10 Schritte zu noch größerem Segen, 20 Schritte zu wirklich erfolgreichem Leben. Und es geht immer darum, dass es mir gut geht, dass ich vorwärts komme, dass ich gesegnet werde. Und Jesus sagt, wenn ihr das nur andersrum machen würdet, ihr kümmert euch um das Reich Gottes, ihr kümmert euch um diese Perle, ihr verkauft alles, was ihr habt und kümmert euch um diesen Schatz. Und alles andere, was euch sonst immer so wichtig ist, euer Leben, wie das geht, der Erfolg, keine Ahnung, mein Lebensstandard oder so, das kommt alles hinten nach. Und da werde ich dafür sorgen, das was Gott uns verspricht, er verspricht uns, wenn du diese Perle kaufst, dann werde ich danach gucken, dass du nicht zu kurz kommst. Und das ist die Frage, um was geht's uns? Wollen wir ein schönes Leben haben? Möchten wir gesund sein? Und reich? Ihr wisst ja, lieber reich und gesund als arm und krank. Möchten wir gerne 80 Jahre ein gutes Leben haben? Mindestens 90. Tommy. Die ersten 20 Jahre waren ja nicht wirklich gut. Da mussten wir das tun, was unsere Eltern wollten. Ich habe mir noch überlegt, der Gedanke kam mir leider erst gestern, als ich im Bett lag. Wenn wir heute schon so viel Ranger hatten, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr Ranger inzwischen auch noch solche Seile habt, aber früher, da hat man die Seile ja aus Hanf gedreht. Und die konnte man dann nicht verschmelzen am Ende, sondern man hat die, ich weiß nicht, sagt man da, gespleist, jedenfalls, und dann umwickelt. Und das Ende, das hatte dann meistens in Rot so ein Faden oder was weiß ich was, drumherum, und damit war das quasi fixiert, dass es nicht aufgeht. Und jetzt habe ich kürzlich einen Prediger gesehen, der hatte so ein Tau auf der Bühne und der hatte dieses eine Ende in der Hand mit dem roten Faden. Also ich habe es jetzt leider nicht da, ich weiß auch nicht, ob du auf die Schnelle eins gehabt hättest. Aber egal, jedenfalls, ihr stellt euch vor, ihr habt hier so ein Tau und das ist ungefähr so lang, ist da so ein roter Faden drumherum und auf der anderen Seite geht eben dieses Tau weiter. Und es geht hier so durch den Raum und geht weiter und geht dann irgendwann raus, damit wir wenigstens die Illusion haben, dass es auf der anderen Seite nicht aufhört. Dann hat dieser Prediger gesagt, dieser rote Faden, das ist unser Leben. Das sind die 70, 80, 100, glaube ich, wer weiß, die Jahre, die wir hier auf Erden haben. Und der Rest von dem Seil, das ist unser ewiges Leben. Und jetzt ist die Frage, welches Verhältnis hat dieser Stumpen, sage ich jetzt mal, zu dem Rest des Seiles, was sich durch das ganze, den ganzen Raum und das ganze Haus schlängelt, und in unserer Imagination geht das Seil die Treppe runter und durch den Hof und quer durch Laubheim und nach Biberach und Friedrichshafen und durch den Bodensee, über die Alpen nach Italien, einmal um die Welt rum und zum Mond und zum Mars und auf die Vega und keine Ahnung wohin. Das ist ewiges Leben. Und wir machen uns Sorgen über dieses kleine, rot umwickelte Stück am Ende und sagen, boah, das ist mir so wahnsinnig wichtig. Und Jesus sagt, Mensch, kümmere dich um die Dinge, die wirklich wichtig sind. Um den Rest vom Seil. Das ist wirklich wichtig. Jesus sagt mal, dass wir uns Schätze in der Ewigkeit sammeln können und nicht Schätze hier auf Erden sammeln sollen, wo Motten und Rost sie fressen. Heute würde er vielleicht sagen, wo der Staat und die Kredithaie und was weiß ich was, die auffressen. Paulus formuliert es so, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Jesus hat gesagt, wer nicht bereit ist, alles aufzugeben, wer nicht bereit ist, in einer Stelle sagt er Vater und Mutter, Ehepartner und Kinder an die zweite Stelle zu setzen und mich an die erste Stelle. Er geht so weit, dass er sagt, er hat mich nicht verdient. Der ist meiner nicht wert, sagt er. Und die haben mir oft gesagt, Jesus, du bist echt so hart. Können wir da nicht einen Kompromiss irgendwie machen? Ein bisschen normal sein. Man muss da nicht so durchgeknallt sein. Man muss da nicht alles übertreiben. Warum muss Jesus immer so radikal sein? Wisst ihr, Jesus, heute ist ja Toleranz so ein ganz wichtiges Wort. Man muss tolerant sein und man muss, alle Wege führen nach Rom und jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und davon hat Jesus irgendwie gar nichts gehalten. Jesus, der war sowas von eindeutig und von radikal, und er hat gesagt, Leute, ihr könnt euch das überlegen, ihr könnt mit mir kommen oder ihr könnt es bleiben lassen. Aber wenn ihr nicht mit mir kommt, dann habt ihr echte Probleme. Dann werdet ihr eine Ewigkeit ohne Gott verbringen. Und wenn er mit mir kommt, dann habt ihr ewiges Leben. Ihr habt ein Leben ohne Schmerzen, ohne Leid. Hier, gesund und reich. Aber halt gegebenenfalls nicht in dieser Welt. Denn Jesus sagt, in dieser Welt, da geht es zunächst mal darum, alles aufzugeben. Wie dieser Kaufmann zu sein, alles zu verkaufen, diese Perle zu kaufen. Ihr braucht nicht alles zu verkaufen. Vielleicht. Martin hat uns am Anfang gesagt, wir können alles so machen wie immer und wir können sagen, wir machen einfach weiter. Oder wir können fragen, Gott, was willst du von mir? Und das ist genau der Punkt. Jesus hat nicht zu allen, die zu ihm kamen und gesagt haben, folge mir nach, gesagt, verkauf alles. Der Petrus hat vermutlich sein Haus in Bethsaida behalten. Weiß ich nicht, ob er das verkauft hat. Wir lesen nichts davon. Wir lesen von Hiob, von Abraham, von David, dass die zum Teil ordentliche Besitztümer hatten. So, es geht mir jetzt nicht darum, dass wir alles verkaufen müssen, sondern es geht darum, dass wir bereit sind, alles in die Waagschale zu werfen, damit das Reich Gottes gebaut wird. Ob das jetzt Geld ist, ob das Zeit ist, ob das meine Kraft ist, die Ressourcen, die ich habe. Und ich möchte abschließen mit einem Vers, der für uns vielleicht sich oft so nach Verlieren anhört. Aber ich habe deswegen ganz bewusst drüber geschrieben, sei ein Gewinner. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Lass diesen Vers mal auf dich wirken und denk mal darüber nach, ob du in diesem Vers eher das Verlieren hörst oder eher das Gewinnen. Wenn wir als normale Menschen diesen Vers lesen, dann geht es hier eigentlich immer um Verlieren. Wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Also so können wir unser Leben schon mal nicht behalten. Wer aber um meinetwillen sein Leben verliert, aha, verlieren wir es schon wieder. Also wir können tun, was wir wollen, wir verlieren unser Leben immer. Das ist eine blöde Wahl, oder? Jemand hat mal gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Nochmal. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Das ist genau das, was Jesus hier sagt. Er sagt, du kannst tun, was du willst. Du hast eine echte Wahl. Du kannst es überlegen. Du kannst dein Leben behalten, dann wirst du es verlieren. Oder du kannst es verlieren, dann wirst du gewinnen. Und während sich der Vers am Anfang so sehr nach Verlieren anhört, ist es eigentlich die einzige Möglichkeit, um zu gewinnen. Nämlich indem wir unser Leben nicht mehr lieben, indem wir nicht mehr für uns selber leben, indem wir Gott unser Leben zur Verfügung stellen. Und dann werden wir wirklich gewinnen. Ansonsten werden wir versuchen, in diesem Leben irgendwas zu behalten und am Ende wird es uns durch die Finger rinnen und es wird nichts davon übrig bleiben. Aber wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, dann werden wir unser Leben gewinnen. Und dann werden wir am Ende was haben, was, denkt an dieses Seil, was in alle Ewigkeit Bestand hat und wo wir uns eine Ewigkeit dran freuen können. Und da werden viele Leute mit dabei sein, die mit uns in der Ewigkeit im Himmel sind und die dann vielleicht mal zu mir sagen oder zu dir sagen, du hast mich doch damals am Bus angesprochen. Du hast mir damals diese Karte gegeben. Und ich bin nicht zu dem Bus gegangen, aber dann habe ich den Bus 2 Jahre später in einer anderen Stadt getroffen. Und da bin ich reingegangen und da habe ich verstanden, dass Jesus mich liebt und da habe ich mich bekehrt und jetzt bin ich ein Kind Gottes. Du hast mich doch damals in der Schule immer genervt. Du hast doch immer gesagt, dass das, keine Ahnung, mit der Evolution nicht so einfach ist. Oder du hast immer gesagt, dass wir Jesus brauchen. Vielleicht hast du noch nichts davon gemerkt, aber vielleicht wird es irgendwann Frucht tragen. Du hast mir doch damals die Pro-Christ-Einladung gegeben im November 2015 in Laupheim. Und das Vorprogramm, das war ansprechend oder es war total Käse. Der Redner, der hat total gut geredet oder vielleicht auch was gesagt, was mich überhaupt nicht getroffen hat. Aber irgendwie hat es mich gepackt. Keine Ahnung, was da passieren wird. Aber da werden Leute vielleicht in der Ewigkeit sein, die nachher sagen werden, du warst verantwortlich dafür, dass ich ewiges Leben habe. Denkt an dieses Seil. Und dafür lohnt es sich, unser Leben zu verlieren. Nicht in dem Sinn, dass wir jetzt alle Attentäter machen wir als Christen ja nicht, aber Selbstmord begehen, gab es ja auch schon so Sekten, die haben sie dann alle umgebracht. Das ist nicht das, was Jesus will, aber er möchte, dass er über uns verfügen kann. Und dann werden wir gewinnen. Und so möchte ich dir heute Morgen einfach diesen Satz ins Gedächtnis rufen. Sei ein Gewinner. Such dir die einzige Möglichkeit raus, wie du in Ewigkeit Gewinn haben kannst. Und das geht nur dadurch, dass wir hier auf dieser Welt unser Leben nicht lieben. Und nicht zuerst nach unserem Spaß gucken und nach unserer Zufriedenheit, nach unserer Bequemlichkeit. Gut. So, heute ist sehr lang geworden. Aber es gab auch viel. Ich würde gerne noch beten und dann beenden wir diesen Gottesdienst noch mit einem Lied. Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Plan nicht aufgegeben hast. Ich möchte dir danken, dass du immer noch mit uns zusammen sein möchtest, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Ich möchte dir danken, Herr, dass du möchtest, dass dein Bild in uns wieder Gestalt annimmt, was durch den Sündenfall verzerrt war. Wir möchten dir danken, Herr, dass du mit uns weiterleben möchtest, dass du ein Interesse an uns hast. Danke, Herr, du bist gut zu uns. Und so bitte ich dich jetzt einfach, Herr, dass du uns hilfst, Herr, dass wir ja, das machen wir dieser Kaufmann, Herr. Dass wir alles bereit sind herzugeben, um diese Perle zu kaufen, um diesen Acker zu kaufen, wo dieser Schatz drin ist. Und ich danke dir, Herr, dass es letztendlich kein wirklicher Verlust für uns sein wird, aber wenn vielleicht manches unbequemer sein wird. Oder wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die wir uns vielleicht nicht so rausgesucht hätten. Aber danke, Herr, dass wir auf die Ewigkeit schauen dürfen und dass wir am Ende die Gewinner sein werden. Und schenk's, Herr, dass jeder von uns so ein Gewinner sein möchte. Schenk uns, Herr, dass wir bereit sind, dir nachzufolgen und diesen Schatz zu heben und in Ewigkeit gesegnet zu sein. Amen.